Technik aufs Ohr. Der VDI Technik Podcast mit Sarah und Marco.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Wir befassten uns heute mit zirkulären Staubsaugern. Ja, richtig gehört. Also ich persönlich staubsauge sehr gerne zu Hause, aber da ist ja jeder anders eingestellt. Aber ich persönlich mache mir jetzt auch nicht so viele Gedanken, wie nachhaltig mein Produkt ist oder ob das dann irgendwie mal am Lebensende recycelt werden kann oder. Aber das sind natürlich super spannende Fragen für unsere heutige Zeit. Und da spreche ich mit einem spannenden Gast heute im Podcast. Und zwar ist das der Herr Enslin von Miele. Und bevor ich jetzt noch mehr erzähle, würde ich einfach Sie bitten, sich einmal kurz vorzustellen.
Ja, vielen Dank für die kurze Einführung. Mein Name ist Andreas Enslin. Ich bin die Leitung des Designs bei Miele. Leitung heißt, ich bin verantwortlich für das Design Center. Bin selber studierter Industriedesigner. Vielleicht haben wir nachher noch Gelegenheit, ein bisschen was zum Werdegang zu erzählen. Also ich war nicht immer bei Miele, sondern habe einen Werdegang über ein Startup in München. Und mein Hintergrund, der hat mich bei Miele eben auch dazu geführt, dass ich sehr viele Dinge ausprobiere. Wir mit unserem Team, das sind 50 Leute. Und dieses Ausprobieren ist etwas, was einmal immanent im Design ja da ist, sich auf neues Terrain zu wagen und zum anderen eben, in dem operativen Geschäft stellen wir die Konsistenz der Marke sicher. Und zwar sind es die Erlebnisse und die Produkte. Also beides kommt aus dem Design Center.
Mhm. Ja, danke schön. Dann legen wir da mal so ein bisschen thematisch los. Wie steht es eigentlich um die Kreislaufwirtschaft von Haushaltsgeräten? Also wir haben mal so ein bisschen recherchiert. Laut dem Umweltbundesamt sind von der jährlich gesammelten Altgerätemasse, je nach Gerätekategorie, so 75-85% zu recyceln. Aber ich habe auch gelernt, dass die wohl viel geringer sein kann. Und von daher würde ich einfach mal Sie fragen, wie bewerten Sie solche Zahlen?
Ja, es ist immer schön, wenn man dann sieht, dass Fortschritte da sind. Ich sage es mal so. Und Fortschritte bedeutet, ja, es tut sich was, es passiert was, es verändert sich was. Es ist auch Aufmerksamkeit auf das Thema Ressourcen inzwischen da. Und die ist echt gut, das ist wirklich gut. Wir sind in vielen Bereichen in Deutschland auch über das, was in der staatlichen Regulierung passiert, wir sind echt vorne dran. Ich sehe das immer, wenn die Kollegen und Kolleginnen aus dem Ausland da sind, die darüber staunen, was wir hier so machen, die gerne dort wären. Und es führt eben auch dazu, dass wir, wenn wir solche Zahlen angucken, ja, dass wir manchmal auch ein bisschen blind sind. Ja, wir ruhen uns manchmal auch aus auf das, auf dem, was erreicht ist. Aber das reicht nicht. Mhm. Ja, wenn man die Zahl sich anguckt, ja, je nach Gerätekategorie und bis zu, es ist tatsächlich so, dass wir eine hohe Recyclingquote haben. Das wird uns aber nicht reichen, wenn man die Materialien nicht wieder rauszieht. Also Recycling, ich glaube, das haben viele, die den Podcast hören, wahrscheinlich auch schon erlebt, ist ja nicht die Lösung. Recycling ist ein Zwischenschritt, maximal.
Ist das so? Können Sie das nochmal ein bisschen näher erklären?
Ja, man kriegt beim Recycling, kriegt man ja meistens, zumindest in der heutigen Systematik, man kriegt eine Vermischung der Stoffe. Ein gutes Beispiel sind unsere Waschmaschinen, allseits bekannt und geschätzt. Die haben ein Bauteil, das nennt sich einen Laugenbehälter. Der ist großteils aus Edelstahl. Und dieses Edelstahl wird beim Recycling, die Maschinen werden ja geschreddert, die werden ja nicht auseinandermontiert, der wird rausgezogen aus der ganzen Flotte, aus den vermischten Materialien. Das muss man aber nicht denken, dass Edelstahl wieder zu Edelstahl wird. Das ist nicht so. Sondern der Edelstahl wird mit anderen Stahlsorten vermischt. Und damit, wie es beim Kunststoff und ja auch ist, damit hat man ganz schnell eine minderwertige Qualität. Also ein einmal sehr hochwertiges und teures Material wird durch diese Vermischung entwertet und ich bekomme nicht mehr die gleichen Möglichkeiten des Einsatzes. Ich kann es eben nicht mehr als Edelstahl einsetzen. Und so landet ein Großteil der Metalle, der Stähle aus solchen vermischten Flotten landet nachher als Baustahl irgendwo im Beton. Und das ist etwas, das kann man, mag man gar nicht sich ausmalen. Man kann es auch durchrechnen und es verwischt sich in diesen Quoten.
Verstehe.
Und diese wertvollen Materialien, die ja viel Energie brauchen, die teilweise Zusatzstoffe haben, seltene Erden, Metalle. Das ist ja alles einmal schon entstanden. Also warum machen wir das? Und das ist eben diese bisherige Art und Weise, wie wir konstruieren und die bisherige Art und Weise, wie wir dann versuchen, aus den Materialien irgendwie nochmal Rohstoffe zurückzugewinnen. Das muss sich eben ändern.
Mhm. Ja, jetzt haben Sie eben schon so ein bisschen was über sich und Ihr Team erzählt. Und da liegt die Frage jetzt eigentlich nahe, warum Sie sich dafür entschieden haben, einen Staubsauger in den Fokus zu rücken und diesen zirkulär zu gestalten.
Ja, ganz einfach. Ich habe mich nicht getraut, an ein kompliziertes Produkt dran zu.
Okay. Ganz pragmatisch.
Ja, ist einfach ein Ressourcenthema. Kleiner Teaser, also so ein Staubsauger, der hat so ja irgendwie 70, 80 Bauteile, wenn man die Elektronik jetzt nicht einzeln zählt, sondern als Baugruppe. Das sieht bei einer Waschmaschine ganz anders aus. Da kommen wir ja ruckzuck auf eineinhalb, fast 2000 Bauteile. Und damit ist eben auch die Frage beantwortet, warum haben wir das genommen? Wir wollten ja eine Studie machen, die einmal zeigt, was steckt da drin, ohne dass wir aber auf der anderen Seite die Komplexität so hoch haben, dass man am Ende zu keinen Antworten kommt. Und der Staubsauger hat einen großen Vorzug, da ist total viel Kunststoff drin. Das ist wirklich prima, weil wir ja auch in Richtung der Rückgewinnung, und wir sprechen dann nicht von Recycling, sondern von Gradle to Gradle, eben auch sehen wollten, warum machen wir das eigentlich so, wie wir es machen, und gibt es nicht einen besseren Weg?
Mhm. Ja, die Studie haben Sie gerade auch schon genannt. Die nennt sich WUPA, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Wie setzt sich das Wort denn zusammen?
Ja, war ziemlich simpel. Ich habe 3 Tage irgendwie gebraucht dafür. Es musste ja raus. Wir wollten ja in die Presse Mitteilungen gehen. Ja, da war ich ein bisschen unter Druck und habe überlegt, was ist eigentlich sprechend? Was kann das Produkt untermalen? Und was ist eben auch möglich in der Kommunikation? Also was ist frei? Was ist machbar? Und haben mir dann überlegt, wie kriege ich Dinge zusammen? Da waren so 2, 3 Varianten im Spiel. Und Back in the Loop, WUPA, ist eben sehr sprechend, hat auch ein interessantes Wortbild. Und ja, das habe ich einfach mal so festgelegt und dann ist es auch was geworden.
Ja, also Loop steht dann ja auch für Kreislauf in dem Kontext und ja, das passt natürlich sehr gut. Wie geht man denn bei so einer Designstudie eigentlich vor? Also wo fängt man an? Welche Aufgaben gibt es dann? Wie lange dauert sowas?
Ich sage es mal so, ein großer Teil unserer Arbeit im Design Center besteht ja darin, herauszufinden, was in der Zukunft wichtig wird. Und da denken wir gar nicht an Produkte, da denken wir an Bedürfnisse. Also wie wird sich das Wertegefüge in der Gesellschaft verändern? Wie wird sich unser Leben verändern, das Wohnen vor allem auch verändern? Damit eben auch die Bedürfnisse, die wir als Menschen an unsere Umgebung stellen. Und damit bin ich eben bei den Produkten. Welche Produkte werden wir noch haben? Welche werden sinnvoll sein? Wie werden wir benutzen? Was sehen wir da drin? Und was passiert eben auch mit den Produkten auch in nicht allzu ferner Zukunft. Das hat fürs Design immer den Charakter, wir wissen es ja auch nicht, ne? Wir müssen es herausfinden. Wir machen da zum Beispiel Zukunftsszenarien, um in diese Zukunftswelt auch eintauchen zu können. Und das ist ja keine Wissenschaft, das ist mehr eine Methode. Die hilft aber, diese Gedanken zu ordnen, den Zugang zu Experten zu finden und am Ende Überschriften zu haben, die sowas wie so ein Leitfaden sind. Und der WUPA, das war etwas, was war mir schon lange im Kopf. Das Thema ist ja nicht neu. Das hat aber irgendwann eine Qualität und es war die Qualität, wie müssen wir eigentlich vorentwickeln, dass man dann auch gezielt Maßnahmen ergreifen kann, um zu Ergebnissen zu kommen. Und ich war damit bei unserer Geschäftsleitung Technik, bei Stefan Breit, und habe gesagt, Stefan, Nachhaltigkeit wird ein ganz wesentlicher Punkt für eine Premium-Marke wie Miele. Wir müssen da Antworten finden, wie wir da in Zukunft mit umgehen wollen. Und wir sprechen bei Miele und bei vielen anderen Unternehmen von Produktentwicklungszyklen. Es dauert, etwas wirklich von Grund auf zu entwickeln. Es dauert, es zu testen, gerade bei uns mit dem Thema Lebensdauer. Ich sage immer, Lebensdauertest dauert.
Ja, das ist auch schön.
Und es dauert eben auch, die Industrialisierung zu machen. Also etwas, was wir heute als Idee haben, hat halt erst in irgendwie 5 Jahren die Möglichkeit, umgesetzt zu werden. Dann dauert es nochmal 5 Jahre, bis es auf dem Markt ist. Also 10 Jahre, das ist unser Forecast, unser Zeitraum, Horizont 3, in dem wir planen, sind fürs Design ganz normal. Vor allem auch für das Thema der Vorentwicklung. Also wie müssen wir eigentlich zukünftig entwickeln, damit wir das überhaupt ermöglichen können. Denn die heutigen Systeme, die auf dem Markt sind, sind ja gar nicht für eine Kreislaufwirtschaft gebaut.
Mhm.
Damit rechnet sich es auch nie. Also es ist nie wirtschaftlich machbar. Da haben wir viele Versuche gemacht, unter anderem in Holland. Wir haben viele Sachen ausprobiert. Und da sieht man, hoppla, ne? Wir müssen bereits in der Entwicklung anders dran gehen, um überhaupt diese Kreislaufideen umsetzen zu können. Also das war der Hintergrund.
Was sind denn jetzt so die zentralen Ergebnisse von der Designstudie? Können Sie das schon sagen?
Entwicklung ist ja für uns nichts Neues, aber die Ergebnisse waren überraschend. Also es ist natürlich sehr klar geworden, man muss, um wirklich Cradle-to-Cradle fahren zu können, man muss komplett anders entwickeln. Komplett anders heißt, das geht ganz vorne los bei der Auswahl der Materialien. Natürlich, das ist irgendwie offensichtlich. Aber was weniger offensichtlich ist, dass ich auch das Montagekonzept anders machen muss. Wenn ich das Montagekonzept anders mache, habe ich andere Verfahren.
Mhm.
Das geht schnell. Teile davon sehen wir bereits in den aktuellen Produkten. Die haben wir schon übernommen, wo wir gelernt haben. Na, vielleicht lassen wir mal 2K weg. Das ist so eine ganz einfache Geschichte oder klingt einfach. Aber man kann ja jetzt nicht einfach, das gab ja mal konstruktive Gründe, dass da nur 2K-Teile eingebaut wurden, also Dichtungen.
Was sind 2K-Teile? Genau.
Das sind Kunststoffteile, die aus zwei verschiedenen Komponenten bestehen.
Ja.
Komponenten, die in einem Werkzeug mit einem Schuss zusammengesetzt werden. Ein gutes Beispiel ist, ich habe ein Teil, das mit einem anderen Teil verbunden wird und da ist eine Dichtung dazwischen.
Okay.
Und wenn ich eine Dichtung einlegen muss, ist ja immer noch, zumindest bei einer Seite, immer noch eine Undichtigkeit möglich. Ich habe einen Montageschritt und so weiter. Man kann das sehr viel perfekter machen, gerade wenn es um dreidimensionale Dichtungen geht, Versprünge und so weiter. Wenn man diese Dichtungskomponente nicht als einzelnen Dichtungsring hat, sondern die Weichkomponente in dem Falle dann aufspritzt auf die Hartkomponente. Das ist also ein Teil, nicht wieder trennbar. Ideal für die Montage, super in der Funktion des Teils, aber leider nicht wieder trennbar.
Mhm.
Die Weichkomponente wieder runterschraben. Und diese Art und Weise des Trennens hat man heute sehr häufig, weil die Konstruktion das nicht vorsieht, weil andere Bedingungen im Pflichtenheft stehen, wie eben Montagezeit und was immer, was dann da Vorrang hat. Da sind wir also dran gegangen. Das war eine der überraschenden Erkenntnisse. Und noch überraschender war, da entstehen plötzlich ganz neue Modelle für die Art und Weise, wie wir vielleicht zukünftig Geschäft machen. Da entstehen ganz neue Modelle, wie wir Kontakt zum Kunden aufnehmen und halten. Da entstehen ganz neue Ideen für auch Stories, die so ein Produkt auch hat.
Mhm.
Auch in der Nutzung. Und das war doch überraschend zu sehen, wie groß die Auswirkungen nachher für den Nutzer ist, wie groß die Auswirkungen nachher für ein Unternehmen sein kann. Das sind eher dann die Dinge, die mit diesem Produkt mitkommen in der Umgebung des Produktes.
Ja, wirklich sehr, sehr spannend. Also Kunststoff spielt ja trotzdem bei so einem Produkt wie einem Staubsauger eine große Rolle. Das ist ja einfach so. Mhm. Wie ist es denn möglich, dass das trotzdem den Anforderungen bei Miele dann jetzt entspricht?
Das war für uns, deswegen haben wir ja auch den Staubsauger genommen, ich hatte es ja gerade gesagt, zum Thema Kunststoffe, war für uns ein ganz wesentlicher Punkt, dass wir gelernt haben, welchen großen Impact die Art der Konstruktion hat, auch auf unsere eigene Wirtschaftlichkeit, unsere eigenen Fähigkeiten. Ein kleines Beispiel, was wir jetzt schon umgesetzt haben, aufgrund der Studie, also es ist gar nicht so, dass wir dann sagen, ja, es war jetzt eine Studie und irgendwie in 10 Jahren, nein. Wir haben sehr schnell reagiert mit dem dort entstandenen Wissen.
Mhm.
Wir hatten einmal bei Miele eine Zahl erhoben. Wir haben etwa 2700 unterschiedliche Kunststoffmaterialien im Einsatz, also Kunststoffe. Unterschiedliche Varianten, unterschiedliche Typen. 2700.
Wahnsinn. Mhm.
Und wenn man die Zahl sich anguckt, da fragt man sich, warum machen wir das eigentlich? Und das ist eigentlich nur durch den konstruktiven Ablauf bedingt, also Optimierung von Eigenschaften für die Teile. Am Ende heißt es aber fürs Gesamtunternehmen, ich muss 2700 Qualifizierungen machen, also Laborkapazität. Ich muss unterschiedliche Varianten einkaufen, die sich manchmal nur ganz klein in wenigen Eigenschaften oder Parametern unterscheiden. Ich muss die Dinge alle nachhalten. Ich habe entsprechend viele Lieferanten, die ich verwalten muss und, und. Also man kann sich vorstellen, dass das für das Unternehmen doch eine hohe Belastung war. Und so war das allererste, was aus der Studie wirklich in die Nutzung gekommen ist, tatsächlich diese Reduktion dieser Varianten. Wir haben jetzt nur noch etwa 320 Kunststoffe im Einsatz. Das Ganze ist auch mit einem entsprechenden Ampelsystem dann qualifiziert, sodass es für die Ingenieurinnen und Ingenieure im Unternehmen einfach ist, in dieser Bibliothek, Materialbibliothek, sich zu orientieren. Es gibt dann sowas wie Rot, das darf ich nicht machen. Gibt es auch Gründe dafür, gab es vorher zwar auch schon, aber jetzt ist es nochmal sehr viel klarer durch dieses Ampelsystem. Ähnlich wie bei der Ernährungsampel habe ich eben die Möglichkeit reinzugucken, ist das jetzt gut für mich oder ist es eben gut für Miele oder ist es eben nicht gut. Also das war der entsprechende Impact. Und wie gesagt, alleine jetzt wirtschaftlich nicht mehr mit 2700, sondern mit nur 15% der Materialien umgehen zu müssen. Entlastung der Laborkapazitäten, Einkauf und so weiter. Da kann man sich vorstellen, dass die Studie sich nur durch diesen Effekt schon gerechnet hat.
Ja, da kann man schon viel mit bewegen auf jeden Fall, ne? Also das klingt auf jeden Fall nach einer super Leistung. Und dass es auch ja eben für die anderen Kollegen und Kolleginnen dann gut nutzbar ist. Und so soll es ja am Ende des Tages auch sein. Wie sieht denn das jetzt auf dem Markt aus? Also plant Miele dann auch, ja, diese Staubsauger in Zukunft zu verkaufen? Wie schnell können die jetzt auf den Markt kommen? Wie ist der Preis? Das sind ja alles so Verbraucherfragen, die spannend sind.
Ja, also ich habe ja gesagt, das ist eine Studie. Also der wird so, wie er jetzt ist oder wie wir ihn gezeigt haben auf der IFA, wird er nicht in den Markt kommen können. Das hat ja viele Gründe natürlich in der Entwicklung. Da sind ja nicht so viele Kapazitäten reingeflossen. Und was ich gerade gesagt habe, gilt auch hier. Es gibt überraschende Effekte hinten raus in der Nutzung und in der Vermarktung. Was sind das für Effekte? Einmal, der wird gar keinen Preis haben. Wir werden diesen Staubsauger, wenn wir es mal so machen, wir werden ihn nicht verkaufen.
Mhm. Heißt?
Wir werden ihn verleihen. Ich mache Beispiel auf wie eine Pfandflasche. Also wenn man eine Flasche Wasser kauft oder eine Flasche Apfelsaft, dann darf ich den Apfelsaft austrinken, den muss ich aber zurückgeben, weil die gehört dem jeweiligen Abfüller oder dem Unternehmen oder einem Verband von Abfüllern. Das hat sich bewährt in der Vergangenheit. So eine Flasche Glas läuft irgendwie 10, 20 Mal um. Also für alle Win-Win. Warum soll man das nicht auch mal für ein Produkt wie einen Staubsauger versuchen? Also der Staubsauger gehört mir nicht, ich zahle einen Pfand dafür.
Mhm.
Interessant, das verändert natürlich komplett die Beziehung zum Kunden.
Mhm.
Das wird die Beziehung des Kunden zum Produkt verändern. Wir gucken ja immer auf diese Beziehungsebene als Designer. Und das macht ja was, Form macht ja was mit mir. Leistung, Funktion macht was mit mir. Wenn man Dinge mit einer Geschichte hat, das macht was mit mir. Also der Umgang mit einem Produkt verändert sich durch dessen Herkunft, durch dessen Zweck, durch dessen Gestaltung und so weiter. Das darf man nie vergessen. Das ist nicht Form. Das ist, was es tut, was es mit mir macht. Ein Produkt wird immer auf Menschen Impact haben. Und da auch ein kleines Beispiel, um das zu verstehen. Es gibt ganz viele Menschen, die finden es toll, Oldtimer zu haben und die fahren damit auch mal rum, aber das Schönste ist das Schrauben. Das macht den meisten Spaß. Und das ist etwas, ja, auf so einen Oldtimer, wenn man sich damit beschäftigt, wenn man da Zeit reingesteckt hat, da passt man total drauf auf. Also man fährt dann heim, bevor es regnet und wenn 3 Tropfen draufgekommen sind, wische ich es ab. Was hat das zur Folge? Der Oldtimer hält wahrscheinlich nochmal 50 Jahre.
Dann freut man sich.
Freut man sich. Warum machen wir das mit einer Waschmaschine nicht? Mhm. Warum machen wir das mit einem profanen Produkt wie einem Staubsauger nicht? Und das liegt daran, dass wir da keine Beziehung herstellen. Und ich glaube, das kann man verändern. Einmal, dass man ein Produkt richtig gerne hat. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt im Design. Aber dann gibt es noch was anderes. Nämlich, ich habe irgendwie was davon. Also beim Oldtimer ist ja tatsächlich auch ein Wert dahinter, Werterhalt. Und ähnlich kann man es auch sehen bei einem Staubsauger, der einem nicht gehört. Was wäre, wenn man so einen Pfand flexibel macht? Also ich bekomme mehr Pfand zurück, wenn ich ihn in einem besseren Zustand zurückgebe, wie der Durchschnitt. Oder was wäre, wenn wir als Unternehmen den Kunststoff brauchen, aus dem er gemacht ist, weil die Einkaufspreise hochgegangen sind? Dann rufen wir bei unseren Kunden an, in Anführungszeichen, und sagen, wir brauchen deinen Staubsauger. Wir geben dir 10 Euro mehr, wie du als Pfand hinterlegt hast. Und du kriegst also einen neuen. Mhm. Aber ne, für den nächsten dann entsprechend mehr ja, oder musst weniger Pfand bezahlen und kann dann einen Austausch machen. Also gibt es dann verschiedene Modelle, wie man das tut. Ich habe also eine Nutzung eigentlich gebucht. Der gehört mir nicht. Ich gebe die Wasserflasche zurück in einem guten Zustand.
Mhm. Ja, ganz im Sinne der Nachhaltigkeit.
Also ich glaube, solche Modelle, da sind wir gerade dabei, dass wir uns die tiefer angucken. Die können in Zukunft eine riesige Rolle spielen in der Art und Weise, wie wir mit Produkten umgehen. Und es kann für ein Unternehmen ganz entscheidend sein. Die Diskussion hatten wir jetzt auch gerade mit dem ganzen Thema seltene Materialien, wertvolle Materialien, China, Zoll und so weiter. Was ist denn, wenn wir die Materialien gar nicht mehr bekommen, wenn wir die nicht mehr aus der Erde buddeln und importieren können? Was tun wir denn da? Dann müssen wir vielleicht auf Materialien zurückgreifen, die im Markt sind, um was anderes vielleicht draus zu machen, was Besseres draus zu machen. Das ist ja total schade, wenn solche Materialien auf der Mülldeponie landen. Das oder stimmt. Eben zu Baustahl. Und das ist der Ansatz eben auch in Richtung der Marke, in Richtung auch der weiteren Geschichte, die nachher damit entsteht. Wir werden andere Verwertungsfirmen haben. Das ist nicht mehr, dass man Materialien vermischt, einmalt, mit den Rohstoffen handelt. Ich glaube, wir brauchen hier eine ganz andere Art und Weise, wie Rücknahme erfolgt. Ich nenne die immer Disassembler. Also es sind für mich Recycler, sind Disassembler, die also aus dem zusammengesetzten Produkt wieder Einzelteile machen, entsprechend der Materialien Säckchen sortieren, mal übertragen und damit eben auch sicherstellen, dass ich diese Vermischung nicht bekomme. Das ist ein ganz anderer Job, wie das, was wir heute sehen. Gibt es noch nicht. Lohnt sich auch jetzt nicht, wenn das nur einer tut. Ich glaube,
nee, klar, da muss der Markt doch noch mehr wachsen, nur dass der Bedarf dann auch nachrückt. Ne?
Dann muss ich zusammen nur mit anderen oder wir sehen vielleicht staatliche Regulierung, das würde auch helfen.
Absolut. Merken Sie denn so in Ihrer Kundschaft, dass da wirklich auch Bedarfe da sind, Nachfragen kommen nach wirklich zirkulären Produkten oder ist das noch eine spitze Zielgruppe oder wie ist da so die?
Ja, total. Also der Wooper hat sehr viel an Aufmerksamkeit gestiftet. Ich selber bin ein paar Mal eingeladen worden und immer noch, ich sitze auch hier im Podcast, weil wir da sehr viel Wissen auch erarbeitet haben und sehr viele Ideen auch drin stecken haben, die man auch gut erklären und zeigen kann. Das hat sich wirklich gelohnt von der Seite her. Und was man immer nicht unterschätzen darf, ist ein bisschen Thema der Marke. Wir sind als Marke, wir sind jetzt nicht neu irgendwie auf dem Markt, sondern wir sind jetzt seit 126 Jahren unterwegs, waren immer nachhaltig. Also es ist nie so gewesen, dass wir das vernachlässigt hätten. Wir stehen dafür. Also ist es etwas, was intrinsisch in der Marke auch steckt. Nachhaltigkeit wird von uns erwartet. Und andersrum sehen wir ja auch, dass das gar nicht, man kann jetzt nicht sagen, ich setze oben noch was drauf. Also es ist nicht etwas, wofür man extra Geld verlangen kann, sondern es ist Teil der Marke, weil es immer auch schon Teil der Markenidentität war. Wofür Bereitschaft da ist, extra Geld zu bezahlen, ist dann auch für eine Produktleistung. Das ist ja auch verständlich. Und wir sehen das auch in Richtung der Energielabel. Da sind ja Kunden auch durchaus bereit, weil ja auch mehr Technik drinsteckt, einen Aufpreis zu bezahlen. Das lohnt sich ja auch. Das kriege ich auch wieder raus. Und ich kann mir vorstellen, dass es in diesem Sinne auch für einen Staubsauger funktionieren wird. Dann werde ich halt nicht für 300 Euro dann irgendwie kaufen können. Der kostet vielleicht dann 500 und ich verkaufe ihn ja nicht, sondern das sind dann vielleicht nochmal 200 Euro Pfand drin, ne, die ich dann wieder bekomme, wenn ich auf ihn aufgebaut. Also solche Dinge, die werden bestimmt funktionieren im Sinne der Nachhaltigkeit, weil es dann für mich auch ein sinnvolles Geschäft ist, wenn Dinge lange halten, wenn ich Dinge austauschen kann, wie eben Akkus, wie Elektronik, wie Filter, wie Teile, wenn sie irgendwie auch mal beschädigt sind. Ich kann das selbst tun. Und damit ist dieser Gegenwert auch da. Wenn ich also sage, ich muss einen Aufpreis nehmen für Nachhaltigkeit, dann steckt dieser Gegenwert exakt da drin. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was sich ändert, dass wir eben nicht mehr sehen, auch als Gesellschaft, dass Produkte so gemacht sein müssen, dass sie nachher auf dem Müll landen. Ich glaube, dass wir als Gesellschaft auch dringend dieses Umsteuern brauchen.
Finde ich auch.
Auch im Sinne, auch unabhängig zu werden von eben, ja, auch Herstellern, die dann irgendwo sitzen und irgendwas machen. Und auch keine Kultur, wie wir sie auch haben, mal schnell irgendwie, das finde ich auch schlecht. Mhm. Also, drüber nachzudenken, also auch das ändert sich Gott sei Dank. Ich will drüber nachdenken, ich will mir Gedanken machen, ich will verantwortlich handeln. Und jeder für sich hat ja kleine Möglichkeiten, aber alle zusammen im Kleinen geben nachher ein Großes.
Richtig, ja, die Power dahinter, ne?
Ja.
Ja, so zu Beginn unseres Gesprächs haben wir ja eigentlich schon ein positives Zeichen gegeben, was die Kreislaufwirtschaft in Deutschland angeht und dass wir eigentlich ja schon ganz gut dastehen. Mhm. Wo sind denn trotzdem noch so aus Ihrer Sicht vielleicht Stellschrauben, auch ein schönes Wort, wo man noch mehr hier ran könnte? Also gibt es zum Thema ja, Logistik, Infrastruktur noch irgendetwas? Wo kann noch mehr passieren?
Also ist genau der Punkt auch, was ich vorher erwähnt habe. Ich glaube nicht, dass es eine technische Herausforderung ist. Das haben wir gezeigt. Ganz im Gegenteil, wer anfängt, nachhaltig zu konstruieren und zu bauen, wer diese Zirkularität Stück für Stück, das geht auch immer nur schrittweise, in den Vordergrund zu bringen, der wird auch wirtschaftlich große Einsparungen, Erfolge auch damit haben. Was brauchen wir dazu, damit wir auch als Volkswirtschaft weiter wachsen? Ich glaube, wir brauchen ein qualitatives Wachstum. Also wir sind jetzt raus aus dem quantitativen Wachstum, Gott sei Dank. Also mehr Menge, mehr vom Gleichen hilft uns ja allen nicht. Wir haben begrenzte Ressourcen. Und wenn man das jetzt sieht, was wir auf dem Markt an Auseinanderdriften erleben zwischen dem, was nachhaltig ist, was langlebig ist, was ja, das stimmt, ja, was teurer ist, was vielleicht nicht gleich erreichbar ist, und den vielen, vielen Angeboten auf der anderen Seite, die immer billiger werden, aber auch immer schlechter und immer weniger halten. Ich glaube, das hat jeder von uns schon erlebt. Ich glaube, dass das eine Chance ist für die Zukunft, sich zu beschränken, also sich wirklich auch zu überlegen, wie kann ich das tun? Bei welchem Hersteller kaufe ich auch und bei welchem kaufe ich eben nicht? Oder wem vertraue ich eben nicht? Es gibt noch so viele Produkte, die durch kleine Veränderungen schon einen großen Hebel haben, weil sie eben in großer Menge hergestellt werden. Und wie gesagt, ich warte gar nicht jetzt drauf, dass es die große staatliche Regulierung gibt. Das muss nicht immer gut sein. Ich glaube aber auch nicht, dass es freiwillig geht. Glaube ich auch nicht. Ich glaube, dass der Druck und die Veränderungen, wenn man sagt, was können wir denn tun als Hersteller, dass wir das über den gesellschaftlichen Kontext bekommen, in dem mehr Menschen kleine Dinge tun. Und ich bin total stolz drauf, dass wir als Designer mit unserem Hebel in die Masse, in die Mengen, in die Produktion hinein, wie viel wir da bewirken können. Da will ich nochmal das Eco-Label auch nochmal anziehen.
Mhm, gerne.
Die Nutzung des Eco-Programms beim Geschirrspüler ein bisschen besser wie beim Waschen. Das ist ja etwas, das sind viele Storys, viel Glauben und Meinen unterwegs und leider manchmal auch wenig Wissen. Das ist etwas, was wir noch viel zu wenig sehen. Und ich will den Hebel mal kurz beschreiben. Also wenn es uns gelänge, einfach nur mal die Nutzung des Eco-Programms bei der Waschmaschine, die regelmäßige, dauerhafte Nutzung zu verdoppeln, dann hätten wir sofort eine CO2-Einsparung, die der CO2-Emission von Hamburg entsprechen würde. Und ich finde das super, weil das habe ich als Designer, habe ich das im Griff. Also ich möchte die Nutzung so schön machen, so angenehm, dass es möglichst viele Menschen
tun. Der Anspruch, ja.
Und damit habe ich einen viel größeren Hebel in der Hand, wie das eine Politik hat, die dann regulieren muss, die bestrafen muss, die ja immer wieder auch erklären muss, alleine dieser Hebel über die Menge, die wir haben, über die Qualität, die wir haben, über den Zugang als Designer, den wir zu Menschen haben. Ich glaube, dieser Hebel macht's aus. Und ja, vielleicht ist es auch mal eine gute Idee, eine halbe Stunde früher loszufahren, um dann mit 130 unterwegs zu sein. Und vielleicht ist es auch mal
eine gute Idee,
mit dem Fahrrad in die Arbeit zu fahren.
Oder so, je nachdem, was dann passt, ne?
Die verändern Großes.
Ja, ist auf jeden Fall eine sehr schöne Sichtweise, finde ich. Zum Ende des Podcasts gucken wir ja gerne noch mal so ein bisschen in die Glaskugel. Und da würde ich Sie jetzt einfach fragen, wo steht denn so das Produktdesign in 10, 15 Jahren? Was glauben Sie?
Ich habe als Industriedesigner, ich habe angefangen mit meiner Agentur mit einer DIN A0 Zeichenmaschine.
Vielleicht kennt die noch irgendeiner da draußen oder auch nicht.
Kennt mir noch einer aus den alten vergilbten Bildern. Und wohin geht die Zukunft? Also einmal, Jobs haben sich schon immer geändert. Aber auch im Design hat sich das immer schon geändert. Im Design vielleicht manchmal schneller wie in anderen Bereichen. Was sehe ich in Zukunft? Ich glaube, dass die Profession Design diese Brücke bauen kann und muss zwischen Nutzern und Produkten, weil Produkte werden immer komplexer. Die sind in ihrer Funktion nicht mehr verständlich. Die haben sich extrem entwickelt. Das ist bei Menschen nicht so. Also wir haben immer noch ein Steinzeitgehirn, wir haben immer noch zwei Ohren, zwei Augen, 10 Finger und sind mit Komplexität ziemlich schnell überfordert. Die Designer bauen diese Brücken, Alltagskultur schaffen, Dinge erklären, zugänglich machen. All die schöne Technologie kann von einem normalen Nutzer gar nicht angewendet werden, wenn man nicht Analogien schafft, wenn man nicht zeigt, guck mal, da ist der Einschalter. Schau mal, hier geht die Tür auf. Also wenn man das nicht hinkriegt, dann ist die ganze Technik nicht benutzbar. Und für uns als Designer, wir gucken da sehr optimistisch in die Zukunft, wird KI helfen, schneller zu besseren Entwürfen zu kommen. Also wir brauchen das ja auch, dass wir als Designer uns in der Komplexität schnell zurechtfinden, Dinge ausschließen, gucken, wie kann man vielleicht was einfacher, besser machen. Na, das wird bleiben, bin ich mir sicher. Der Job wird anspruchsvoller. Deswegen auch durchaus mit Unterstützung, mit entsprechenden Programmen, mit KI und was immer. Und es wird auch durch diesen Anspruch immer wichtiger, und das wird die Zukunft des Designs sein, zu verstehen, was Menschen brauchen und die Brücke eben zu bauen, das zu ermöglichen, dass wir die Dinge produzieren können, dass wir uns immer auch klar werden, wie Technologien auch übersetzbar sind in Nutzung. Und am Ende, ja, ist, und da endlich dann mit Dieter Rams die 10 Designprinzipien, als eines davon, gutes Design ist so wenig Design wie möglich.
Ja, sehr schönes Abschlusswort. Das würde ich jetzt einfach mal so stehen lassen und bedanke mich sehr für das Gespräch. Ich fand das super interessant und womit Sie und Ihr Team sich halt beschäftigen, das ist, glaube ich, ja auch nicht jedem so wirklich klar. Von daher hoffe ich, dass wir in der Zeit einen guten Einblick geben konnten. Und Sie waren ja auch schon mal bei uns im Podcast. Und zwar in der Folge 129. Da geht es auch um Industriedesign. Und wer da nochmal reinhören möchte natürlich, der guckt auf jeden Fall in die Shownotes und findet dort die verlinkte Folge. Ja, wer sonst noch Fragen hat, Anmerkungen, Kommentare, schreibt uns entweder an podcast@vdi.de oder kommentiert die Folge. Ja, dann kann ich nochmal sagen, Dankeschön an Herrn Enslin.
Dankeschön.
Und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Ja, ciao.
Tschüss.